Guten Abend.
Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Also das Gefühl habe ich bei mir selbst, soweit ich zurückdenken kann, dass mein Gehirn und mein Körper oftmals einfach noch nicht so ganz im Einklang sind.
Ich habe zwei kleine Kinder. Mein Gehirn und mein Körper sind quasi zwei komplett unterschiedliche Lebensformen und wirklich selten zur gleichen Zeit am gleichen Ort.
Vielleicht kennt ihr das auch von euch, euch zu fühlen wie Bella Baxter. Und wenn nicht, dann lernt ihr es in dieser Folge auf jeden Fall kennen, mithilfe des großartigen Films Poor Things, in dem es letzten Endes genau darum geht, um ein Frankenstein-mäßig neues Hirn im alten Kopf.
Außerdem haben wir zwei bezaubernde Gäste heute hier, Maximilian Mund, den ihr als Hauptdarsteller aus How to Sell Drugs Online Fast kennt, und Annalena Schwing, die ihr unter anderem aus Slöborn kennt. Die beiden haben nämlich zusammen Regie geführt bei der neuen ZDF-Neo-Serie Pumpen, also nicht die, wo Wasser durchfließt, sondern das, wo Menschen hingehen, um Gewichte zu stemmen.
So, die beiden heben wir uns aber noch einen kleinen Moment auf und starten mit dem Film der Woche. Ich würde sofort erweitern, dem Film des Monats, dem vielleicht, wer weiß, Film des Jahres, frage ich. Möglicherweise. Frau Wollner zögert. Gut, zumindest ist es aber, darauf können wir uns einigen, der Film, über den gerade alle reden, und das auch schon seit der Premiere beim Filmfest in Venedig. Und nein, es geht nicht schon wieder oder immer noch um Barbie und nicht schon wieder oder immer noch um Oppenheimer. Es geht um den anderen Film, der letzte Woche zum Beispiel 2 Golden Globes gewonnen hat, nämlich für Emma Stone als beste Darstellerin und den Globe als beste Komödie, eben Poor Things, den neuen Film von Yorgos Lanthimos.
Ja, den kennen wir unter anderem durch Filme wie The Lobster, durch Killing of a Sacred Deer oder eben auch The Favourite. Da hat Emma Stone auch schon neben Olivia Colman die Hauptrolle gespielt. Der Mann ist Grieche und seine Filme sind ein bisschen, naja, vorsichtig formuliert, verschroben, durchgeknallt, morbide und oder humorvoll.
Verschroben, durchgeknallt, morbide und oder humorvoll, habe ich aufgeschrieben.
Sehr gut.
Ja.
Und das trifft auf Poor Things auch irgendwie alles zu.
Ich bin Bella Baxter. Ich bin eine fehlbare, experimentierfreudige Person. Ich ersuche um Ausflüge und Abenteuer. Ich muss auch viel herausfinden.
Eine treffendere Selbstbeschreibung der weiblichen Hauptfigur kann man eigentlich gar nicht geben. Emma Stone, wie bereits erwähnt, spielt Bella Baxter, eine Art weibliches Frankensteins Monster, geschaffen von einem, ja, von so Dr. Frankenstein-esken Narben übersäten Wissenschaftler, Godwin oder einfach nur God, wie Bella ihn nennt, gespielt vom, behaupte ich, einzigen für diese Rolle in Frage kommenden Schauspieler, nämlich Willem Dafoe. Er, also Godwin, hat sie erschaffen, und zwar aus dem toten Körper einer schwangeren Selbstmörderin, wiederbelebt und frisch behirnt mit dem Gehirn ihres eigenen toten Babys aus ihrem Bauch. So, ich lese vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Sagten wir schon, verschroben, durchgeknallt, morbide und oder humorvoll?
Sie sind ein Experiment.
Guten Abend.
Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Das klingt genauso creepy, wie wir es meinen, denn diese Entwicklung, von der er hier spricht, ist wirklich eine menschliche Entwicklung im Schnelldurchlauf. Na, am Anfang, da kann diese Bella nicht mehr als ein paar Worte sprechen. Sie fällt ständig hin, ihre Bewegungen sind unkontrolliert, sie ringt um Worte oder benutzt sie falsch, wenn sie überhaupt welche erkennt. Und sie eckt mit ihrem Verhalten total an, weil sie sich einfach verhält wie ein Kind im Körper einer jungen Frau. Und sie eckt nicht nur damit an, sondern auch mit ihren Beobachtungen und ihrer immer wieder wunderschön direkten Art.
Am Leben zu sein ist faszinierend.
Bella.
Wieso es im Mund behalten, wenn es widerlich ist? Ich muss das Baby boxen.
Hier ist sie dann mittlerweile, kleiner Sprung inhaltlich, schon unterwegs auf Reisen mit ihrem Liebhaber, dem Schürzenjäger Wedderburn, gespielt von Mark Ruffalo. eigentlich sollte sie in diesem Labor, in dem sie ja mit diesem neuen Gehirn im Kopf aufwächst, in Anführungszeichen, einen jungen Wissenschaftler ehelichen, der dem alten Godwin so ein bisschen da zur Hand geht im Labor, damit dieser nämlich besser über sie Protokoll führen kann. Also arrangierte Zweckehe Deluxe sollte es eigentlich werden.
Aus Forschungsgründen.
Aus Forschungsgründen natürlich. Aber sie ist halt eben ausgebüxt mit Wedderburn, will die Welt kennenlernen. Sie entdeckt dabei ihre Sexualität, bricht aus diesem einengenden, Anführungszeichen, Elternhaus aus, reist und vögelt mit Wedderburn um die Welt, bricht mit ihm, wird Prostituierte in Paris, will den Puff da erstmal komplett neu erfinden, selbstverständlich mit sozialistischen Verwaltungsregeln, und wirkt dabei ja mal impulsiv, mal absolut naiv, aber immer sehr ehrlich, wie zum Beispiel auch rückblickend auf ihre Abenteuer mit ihrem noch Verlobten.
Wedderburn wurde furchtbar weinerlich und vulgär, als er meine Hurerei entdeckte.
Ich bin vielmehr neidisch auf die Zeit, die die Männer mit dir hatten, als dass ich moralisch über dich urteilen würde. Es ist dein Körper, Bella Baxter. Du kannst ihn frei verschenken.
In der Regel verlangte ich 30 Frauen.
Also, das erscheint mir wenig.
Für mich, neben vielen anderen Dingen, ist das Highlight wirklich Emma Stone, denn sie spielt diese Bella Baxter gerade zu Beginn so steif, so körperfremd, wie so eine Marionette, der man irgendwie die Fäden durchgeschnitten hat, weil da die Bewegungen nicht zueinander passen. Sie selbst ist so ein bisschen ohne moralischen Kompass, also nicht Emma Stone, sondern natürlich Bella Baxter, weil sie wie ein Kleinkind agiert, weil sie ja auch eins ist, ne? Also diese Verwandlung zur Frau kommt, oder zur jungen Frau, die kommt schleichend, das merkt man erstmal nicht, ne? Man merkt es daran, dass das Vokabular größer wird, die Körperbeherrschung besser wird.
Es ist so ein bisschen wie eine Kindheit im Zeitraffer.
Es ist eine Kindheit im Zeitraffer. Dann kommen halt irgendwann, als sie die Pubertät und ihre eigene Lust entdeckt, diese Sexszenen dazu. Und die sind vorsichtig formuliert sehr wild und sehr explizit. Genauso wie Baxter's
Art. Aber auch
Art.
Sehr lustig dabei.
Hat alles diesen und oder humorvollen Unterton.
Genau, ja, ja.
Und es sind ja vor allem auch die Männer, die sich an Bella und ihrer Art abarbeiten. Ne? Der Vater, der Verlobte, dieser Schürzenjäger, Wedderburn, der für mich so ein bisschen zwischen Liebhaber Halodri und beleidigter Leberwurst unterwegs ist. Und das ist eben dieser feministische Ansatz, den der Film hat, ne, dass die Männer ihre Art nicht ertragen, weil sie eben keine typische Frau ist, die in die gesellschaftlichen Korsetts dieser Zeit gezwängt ist, die ja wirklich fast schon genervt sind von ihr und ihrer Art.
Haben wir das eigentlich zeitlich schon irgendwie eingeordnet?
Dazu kommen wir gleich.
Gut.
Immerzu liest du jetzt, Bella. Du verlierst einiges von deiner bezaubernden Art zu sprechen.
Ich bin ein wandeliges Wesen, genauso wie wir alle, wenn man Emerson glauben will, doch von Harry widersprochen.
Komm, komm, komm einfach.
Du nimmst mir die Sonne.
Was?
Zeitliche Einordnung, darum hat der Herr Westerholt gebeten,
bitte.
Die Sonne bekommen, das merkt man, das sieht man dem Film an. Ne?
Ich brauche also, sie nicht, aber Menschen, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben.
Es ist eine Emanzipationsgeschichte, die in so eine märchenhafte Steampunk-Welt im viktorianischen Zeitalter eingebettet ist. Ne? Und allein diese Kulissen, die sind übertrieben. Die ersten Filmminuten sind in Anlehnung an die frühen Horrorfilm-Klassiker der Stummfilmzeit immer wieder in Schwarz-Weiß und mit so einem quadrierten Bild. Später ist die Kulisse total theaterhaft, als sie auf dem Schiff sind, ne? Übrigens Hanna Schigula noch in der Nebenrolle.
Oh ja.
Da gibt es so unglaublich kitschige Sonnenuntergänge und diese Farbpalette, die ist immer eine Nuance zu schrill, aber so pastellig schrill, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und die Kostüme und die Ausstattung sind genauso ausufernd wie Bella Baxters Charakter. Und Lanthimos hat hier auch mit seinem Stammkameramann zusammengearbeitet, die haben schon The Favourite zusammen gemacht und da erinnern wir uns immer wieder gerne dran zurück an diese Fischaugenoptik, ne? Die das Bild einengt, bricht und verzerrt, und das entspricht auch so ein bisschen den Charaktereigenschaften nicht nur der Hauptfigur, sondern allen. Ne? Denn, ich wiederhole, es ist skurril, es ist verschroben, es ist immer eine Spur zu explizit, es ist auch so ein bisschen zu anrüchig, es ist ein bisschen zu dreckig.
Ein bisschen zu drüber immer.
Und es ist ein bisschen zu drüber, aber für mich genau deswegen auch die perfekte Emanzipationsgeschichte, die eben an Barbie anknüpft. Und ich sage das selten, über Yorgos Lanthimos und ich sage das noch seltener über Emma Stone, wobei bei La La Land habe ich es, glaube ich, auch gesagt, Emma Stone war noch nie besser als hier.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch draufsetzen soll. Vielleicht Anna Wollner schmeißt vor Begeisterung schon unser Studio-Equipment im Hintergrund von der Wand. Häng es ruhig wieder schön auf. So.
Entschuldigung.
Ja, nein, kein Problem. Ja, ich kann es nur unterstreichen. Also die Bilder, die Lanthimos malt, haben mir beim Gucken jedes Mal neu den Atem geraubt, weil also er filmt ja nicht nur, er fotografiert, er schafft Gemälde auf der Leinwand. Mir ging es so, ich wollte eigentlich ständig auf Pause und dann auf Steuerung P drücken, auf so einer imaginären, um auszudrucken, was man da sieht und es sich am besten genauso leinwandgroß selbst zu Hause an die Wand zu hängen. Steampunk hast du erwähnt, aber das ist es ja auch nicht nur, da ist auch Expressionismus mit drin oder auch der Surrealismus, wie so in Bildern von Salvador Dali. Habe ich manchmal auch dran denken müssen. Also wirklich eine ganz krass starke Bildsprache und absolut genial für mich diese Idee, die Emanzipation der Frau in ihrem weiblichen Wesen an sich zu verankern und quasi zu sagen, Emanzipation ist eigentlich von Geburt an da. Eigentlich fehlt der gerade geborenen Frau nur der erwachsene Körper und damit so die Wahrnehmung und die Anerkennung, diese Emanzipation auch konsequent umsetzen zu können.
Weil sie sonst anders von den Männern einfach abtrainiert wird.
Genau,
was ja
über
hier
die Jahre,
genau, über die Jahre genau
ja.
passiert.
Genau, richtig. Und diese Komponente nimmt Lanthimos raus, weil er sagt, nee, dieses Mädchengehirn, dieses bereits Emanzipierte, das setze ich halt in diesen Körper einer Frau, die sich diese Emanzipation nicht wegnehmen lässt. Und Emma Stone hat mich in dieser Rolle genauso umgehauen wie dich. Willem Dafoe fast schon wie eh und je und Mark Ruffalo in dieser testosterongeladenen, machohaften Weinerlichkeit, wirklich erst recht. Also Yorgos Lanthimos für mich der Mann der Stunde, der aus toxischer Männlichkeit eigentlich genau den Clown macht, die sie in den meisten Fällen ja auch wirklich ist, wenn wir uns mal toxische Männlichkeit ein bisschen genauer anschauen. Also wer Kino mit all seinen Gewerken drumherum liebt, kommt an Poor Things nicht vorbei. Er ist wirklich ein Leckerbissen für Augen, Ohren, Hirn und Herz. Ich war schockverliebt und bin es, weiß nicht, wie viele Wochen es mittlerweile auch bei mir her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich bin es nach wie vor und gehe jetzt, wenn er im Kino läuft, auch definitiv nochmal rein.
Und genau da ist er nämlich ab Donnerstag und ich bin gespannt, wie viele Oscar-Nominierungen er in der kommenden Woche bekommen wird, denn am 23. Januar werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben und ich könnte mir vorstellen, dass es ein knappes Rennen zwischen Barbenheimer-Thing wird.
Pur Barbenheimer-Thing.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Wann warst du das letzte Mal pumpen?
Neulich in Dänemark in unserem Ferienhaus, als das Wasser kam.
Ja, geschickt rausgeredet. Den Kopf gerade noch so aus der Schlinge gezogen. Da könnte ich jetzt ebenfalls ausweichen und vielleicht sagen, ich war zuletzt pumpen, als ich mir neulich bei einem Kumpel Geld leihen musste, weil ich ohne Portemonnaie aus dem Haus gebaselt bin. Das war dann die Bella Baxter in mir. Säuglingshirn im Kopf. Habe ich häufiger mal, zumindest das Gefühl. Darum geht's aber wie angekündigt eben nicht, sondern ums Eisenbiegen.
Wenn du hochkommst, verpasse ich dir einen Dammriss.
Bettina.
Pow. No Bullshit.
Wir sind echt stolz, dass wir die Chefs von so einer tollen Truppe sind.
Du bist nicht mein Chef. Wäre beeindruckender gewesen, wenn es kaputt gegangen wäre.
Eine neue ZDF-Neo-Serie, die heißt wirklich einfach nur Pumpen. Ab morgen, Donnerstag, 18. Januar, mit den ersten 5 von 25 Folgen in der ZDF-Mediathek. Ein Fitnessstudio in Magdeburg, aber jetzt nicht so schickimicki mit 1000 Geräten, glänzend in Reihe, alles vom Feinsten, Wasserfall, Dusche und Saunalandschaft, sondern wirklich eher so Ranzpumpen mit ollen Langhanteln und genervten Trainern.
Eigentlich ist dieser Laden der Laden von Jutta, also wirklich nur so ein kleines Eck-Fitnessstudio, in dem die Geräte, ich würde sagen, seit 1984 nicht mehr wirklich erneuert wurden. Aber Extremsportlerin Jutta ist blöderweise beim Schwimmen ertrunken und jetzt erben ihre beiden Kinder, Mia und Tom, den Laden. Problem, Lieblingskind und planlos Typ Tom, der arbeitet schon seit Jahren im Studio. Mia hasst sowohl ihren Bruder wegen Lieblingskind der Mutter und auch ihre Mutter wegen ungeliebte Schwester von Lieblingskind Tom.
So, die beiden erben das alles jetzt aber nur, wenn sie sich verpflichten, Verwandten gemeinsam anzupacken.
Eure Mutter vermacht euch zu gleichen Teilen ihren gesamten Besitz, wenn ihr beiden gemeinsam das Fitnessstudio weiterführt.
Denn dieses Gym steht vor der Pleite, was einen kaum wundert, wenn man sich die Nasen anguckt, die da arbeiten. Also es gibt so ein überspirituell verhuschtes Yoga-Model. Dann ist da der klassische Muskelberg, natürlich mit dem großen weichen Herz. Es gibt den Assi-Azubi, der endlich dicke Muckis will, nur um Insta-Models klarzumachen. Und darf auch nicht fehlen, die obligatorisch menschenhassende Drill-Sergeant-Personal-Trainerin.
Du fette Sau!
Du bist gefeuert. Wir finden eine bessere Trainerin.
Bis heute Nachmittag?
Ja.
Wir müssen unbedingt einspannen, sonst können wir nächste Woche dicht machen.
Vor meinem ersten Kaffee gibt's hier keine Katastrophen, okay?
25 Folgen gibt es insgesamt, gedreht von unterschiedlichen Regie-Teams. Auch das wird ja heute häufiger mal ganz gerne gemacht. Eins davon lernt ihr gleich kennen, Maxi und Annalena. Wie finden wir das, was wir da in den ersten Folgen, die wir schon gucken durften, gesehen haben?
Ach, da wird es jetzt ein kleines bisschen schwierig. Ich habe mich da ganz gerne drauf eingelassen, weil ich das Setting eigentlich gar nicht schlecht fand. Weil letzten Endes geht es ja um vielleicht so ein bisschen den heute viel diskutierten Widersatz zwischen Body Positivity und Body Shaming. Allerdings fand ich dann so nach den ersten paar Folgen, dass da wenig passiert, dass sich da wenig entwickelt, meiner Ansicht nach wegen wirklich ein bisschen zu eindimensionaler Figuren, die im doppeldeutigen Sinne hier keinen Spielraum haben, also die darstellenden Personen auch keinen Raum zum Spielen haben, weil die Psychogramme sehr explizit sind, wie die einzelnen Figuren zu sein haben. Es waren mir auch ein bisschen zu viel anmoderierte Gags, damit meine ich sowas wie, zwei unterhalten sich und fragen sich, das soll Tag der offenen Tür sein, haben wir an den Raucherpavillon für Renate gedacht? So, und dann schneidet die Kamera um und dann steht mitten im Gym so ein Partyzelt, Pavillon und
für Renate.
Und darunter steht Renate und raucht. Das meine ich so mit anmoderierte Gags. Das war mir ein bisschen zu viel. Also ich hatte so ein Gefühl von, da war ursprünglich mal eine wirklich ganz gute Idee im Raum, aber irgendwie konnten die das möglicherweise nicht so umsetzen, wie zumindest einige von ihnen wollten. Und dem, ja, versuchen wir uns gleich mal ein bisschen vorsichtig zu nähern. Wie ging's dir?
Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ich bin in so einer Endlosschleife gute Zeiten, schlechte Zeiten Folgen gefangen, weil mir das so ein bisschen, es sah halt einfach richtig kacke aus, ne, wie so eine Daily. Und da bin ich vom ZDF Neo einfach mehr gewöhnt.
Ja, es taugt streckenweise, fand ich, ja, so als Guilty Pleasure. Es hat mich an die Discounter im Fitnessstudio erinnert. Vielleicht wäre es sogar auch ein bisschen besser geworden, das Ganze als Impro zu machen, also ohne geskriptete Dialoge. Es bleibt so ein bisschen stecken in gute Idee, der man aber aus welchen Gründen auch immer Handschellen angelegt hat, die es dann so ein bisschen sehr redundant machen. Also auch von Folge zu Folge passiert nicht so wahnsinnig viel. Nichtsdestotrotz gab es diese unterschiedlichen bereits angesprochenen Regie-Teams und eins dieser Teams haben wir gerne zu uns eingeladen, weil es sich um Menschen handelt, deren andere Serien wir bisher auch sehr mochten, genau.
Maximilian Mundt, How to Sell Drugs Online Fast, Hauptdarsteller, ist quasi aus dem Büro rausgegangen, hat sich verabschiedet, um die vierte Staffel zu drehen.
Genau.
Und Annalena Schwing ist auch bald mal wieder in einer Serie zu sehen, denn die beiden sind hier nur mit Gastauftritten vertreten. Sie haben tatsächlich hinter der Kamera gestanden, wird aber bald in der dritten Staffel Slöborn zu sehen sein. Und die beiden, das wussten wir nicht, beziehungsweise haben wir gelesen, wir haben dann mal nachgefragt, die kennen sich schon sehr lange und sie kamen nicht nur zu zweit, sie hatten auch noch mein neues Lieblingsmaskottchen dabei, nämlich Elmo.
Maxi Mundt und Annalena Schwing sind hier. Hallo, ihr beiden.
Moin, hallo.
Du hast eine Person, du hast einen unterschlagen.
Oh, das stimmt.
Müssen wir kurz sagen, falls es Geräusche gibt. Das ist keins meiner Kinder.
Ja, ausnahmsweise mal nicht. Nein, falls es ein Geräusch geben sollte. Nee, im Augenblick kaut Elmo auf seiner Decke. Und ist ganz vergnügt eigentlich. Elmo ist 5 Monate alt.
Ja.
Maxi, dein Begleiter?
Richtig.
Es ist ein Hund. Kein Baby, sollten wir an dieser Stelle kurz aufklären.
Er hat keine nicht Kinder gegründet.
Stimmt, ich habe nur
gesagt. Aber ich habe es trotzdem selbst zur Welt gebracht.
Ja, das ja, ist stimmt. Klar.
Genau. Ich habe auch nur gesagt, er kaut auf seiner
eben,
Decke rum.
Bis dahin hätte es tatsächlich auch alles sein können.
Hätte auch irgendjemand aus deinem Verbund sein können, liebe
Meine
Anna.
Tochter hat hier heute schon auf den Tisch gekackt. Insofern.
So, damit ihr mal wisst, wie das hier so zugeht bei uns im Büro.
Ich habe meinen Bildungsauftrag für diese Woche auch schon abgeschlossen. Ich habe nämlich eben gelernt, dass Pudel nicht haaren.
Richtig. Ja, gut, das ist der große Vorteil. Ja. Regelrecht anti-allergene Hunde.
Richtig.
Ja.
Herzlich willkommen bei Eine Stunde Tier.
Genau, bei Eine Stunde Pudeln mit Elmo. Wir kennen euch unter anderem, Maxi, in deinem Fall natürlich in erster Linie, würde ich mittlerweile sagen, aus How to Sell Drugs Online Fast. Annalena, du warst noch vorgestern bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Und zwar hast du rauchend in einer Dachluke gesessen und wurdest von deinem Vater aus dem Baumarkt heraus angebrüllt.
Ja.
Ja, dich haben wir nämlich gerade noch vor kurzem zu Hause im Wiederholungs-Binging von Slöborn gesehen.
Stimmt, ja.
Da kommt irgendwann bald die dritte Staffel.
Richtig,
oder
genau,
die
soll, die ist genau gedreht
kommt,
im vergangenen Jahr.
Ja.
Aber sie kommt?
Ich glaube, ja, im Anfang Februar. Ja.
Das ist bald.
Das, ja, und es wird spannend. Also,
nicht mehr lange hin. Interessant, ja. Wie es auf der Insel da weitergeht. Werden wir dann sicherlich auch hier drüber reden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es vermutlich einen Unterschied gibt, woher wir euch beide kennen und woher ihr beide euch kennt. Denn das geht vermutlich so ungefähr 10 Jahre zurück bis zu den Pfefferkörnern.
Lustigerweise wahrscheinlich wirklich 10 Jahre, ja. Aber es hat nichts mit den Pfefferkörnern zu tun. Wir sind da beide irgendwann mal durch
aufgetreten, durchs Bild gelaufen.
Ja. Ja. Aber also hatte da am Set bei den Drehs nichts miteinander zu tun.
Nee, nee, wir waren
es war auch nicht zeitgleich, ja.
Ja.
Okay.
Wir kennen uns aber durch Schauspiel, aber durch Workshops, die wir beide gemacht haben.
Ah.
Schauspiel-Workshops, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben und uns durch unsere alte Agentur auch, in der wir beide waren, kennengelernt haben. Altschauspielende und aber auch relativ schnell festgestellt haben, dass wir beide gerne Kurzfilme selber machen und haben uns dann in den darauffolgenden Jahren immer wieder unterstützt als SzenenbildnerInnen oder mal den Ton gehalten oder mal Licht gefahren oder einfach mal Catering besorgt und dann aber noch getrennt voneinander Regie bei unseren eigenen Projekten gemacht.
Mhm. Und wie war dann der Weg zum gemeinsamen Pumpen für ZDF Neo?
Wir sind dann irgendwann durch noch eine gemeinsame Freundin zusammen in eine WG gezogen und dann kam Corona. Dann hatten wir eine sehr intensive und auch sehr schöne WG-Zeit, in der wir uns irgendwie so die Zeit vertreiben mussten und haben auch einen Kurzfilm in dieser WG gedreht, der immer noch irgendwo auf einer Festplatte gammelt.
Ja.
Und haben da aber irgendwie so sehr viel Spaß dran gehabt und haben dann irgendwie gedacht, das müssen wir weitermachen. Und dann haben wir einen Kurzfilm gemeinsam gemacht, bei dem zum ersten Mal so ein bisschen die Frage war, wer macht denn jetzt hier Regie und wollen wir das nicht beide machen? Und dann haben wir das gemeinsam gemacht und waren irgendwie beide sehr, sehr zufrieden mit dieser Zusammenarbeit. Da meldet sich Elmo.
Ja, es hat erstaunlich gut funktioniert. Die Frage, wer macht jetzt Regie und wir wollten beide Regie machen und dann haben wir einfach beide Regie gemacht und sind so zu einer Person verschmolzen am Set. So.
Aber ich stelle mir das bei gemeinsamen Regie machen immer total schwierig vor. Es gibt die Coen-Brüder, die sind einfach Geschwister. Es gibt die Lass-Brüder, die sind Geschwister, die arbeiten ja mittlerweile auch getrennt.
Alle Geschwister.
Es gibt,
es gibt die Wachowskis, die sind Geschwister.
Es gibt aber bei Babylon Berlin ja zum Beispiel auch 3 Regisseure, die haben blöckeweise gedreht. Ja. Nun ist ja auch irgendwie Babylon Berlin ein bisschen länger als ein Kurzfilm. Aber
Bo und Janche sind ein paar.
Stimmt.
Britt Marling und
Wie teilt man sich beim Regieführen ein? Der eine sagt Action und der andere sagt Cut, oder?
Wir sagen meistens, also häufig sagen wir tatsächlich Synchron-Action.
Ja. Und bitte.
Man noch Action,
und bitte sagen.
Und bitte sagen wir, ja. Nee, wir teilen uns tatsächlich gar nicht auf. Wir haben uns von Anfang an überhaupt nicht aufgeteilt. Das hat sich irgendwie sehr organisch ergeben, wahrscheinlich auch durch so lange Zusammenleben, dass man irgendwie sich kennt, die Körpersprache kennt, gar nicht so viel kommuniziert, sondern dass irgendwie so immer automatisch so hingefallen ist, sozusagen.
Ja, man ergänzt sich eigentlich so. Man ergänzt die Sätze und man ergänzt sich auch in der Arbeit. Genau. Und der eine guckt dahin und der andere guckt dahin. Und dann tauscht man sich danach kurz aus oder hat das auch schon gesehen, ja, was der andere gesehen hat. Und passiert sehr organisch hinzugehen, wer spricht jetzt mit wem. Man sichert sich kurz mit so Zeichen ab und macht die Arbeit natürlich deutlich schneller, was bei solchen Produktionen wie Pumpen sehr, sehr wichtig ist, schnell zu arbeiten.
Man hat ja nicht so viel Geld.
Und nicht so viel Geld und nicht so viel Zeit, ja.
Ja, Zeitdruck war auf jeden Fall ein großes Thema und da hat es total geholfen. Auch so diese Momente, wo man dann vielleicht da kurz sitzt und denkt, ach scheiße, war das jetzt eine gute Idee oder nicht? Und dann guckt man kurz rüber und sieht eigentlich an der Reaktion des anderen, war entweder eine richtig Kackidee oder war voll die gute Idee. Und so gehen so Entscheidungsprozesse manchmal viel schneller oder auch so sich gegenseitig aus irgendwelchen Löchern oder Tiefs holen, spart da irgendwie ganz viel so Zeit.
Deshalb auch kreatives Kollektiv, das mit zwei Hirnen, vier Augen und vier Ohren halt dann einfach mehr mitkriegt.
Ja. Und vier Händen auch.
Ja.
Vielleicht müssen wir das nochmal kurz ein bisschen einordnen für die Leute, weil wir reden natürlich oft bei solchen Produktionen von wenig Geld, wenig Zeit. Was heißt das konkret für euch? Was ist das für ein Arbeiten bei so einer Serie? Also übers Geld brauchen wir nicht zu reden, aber in wie kurzer Zeit müsst ihr was herstellen?
Wir hatten 17 Drehtage für 5 Folgen à 23 Minuten. Das ist ordentlich wenig auf jeden Fall.
Das sind so ungefähr 3,5 Tage für eine Folge.
Und das heißt, 7 Minuten am Tag.
Ja, wenn es gut läuft.
7 bis 10. Also wir drehen ja meistens erstmal mehr, als wir am Ende dann auch benutzen.
Am Ende haben wir eine ganze Folge zu viel gedreht. Im Schnitt haben wir, also an Material.
Okay. Was passiert damit? Gibt es irgendwann dann so den Director's Cut? Oder?
Ja. Nee.
Ich habe keine Zeit damit.
Ist ja auch ganz gut, manchmal dann so den ganzen Ballast rauszuschneiden am Ende irgendwie.
Ja, am Ende ist es super, Überhang zu haben, um es dann richtig knackig und gerade bei Comedy einfach super das Tempo gut anziehen zu können. Aber ja, es ist wirklich krasses Pensum. Man kommt ans Set und von Minute 1 bis zum Drehstuhl ist man eigentlich nur unter Strom, ist die ganze Zeit am Entscheidung treffen, ist ganze Zeit Gehirn an, es gibt kaum eine richtige Pause. Dann ist es eigentlich ganz gut, dass es nur 17 Tage sind.
Ja, das stimmt.
Aber mal also zum Vergleich, ein normaler Spielfilm war früher mal, die haben eine Minute oder auch mal 2 Minuten am Tag gedreht.
Ja.
Genau. Ist das jetzt auch irgendwie dem Comedy-Format geschuldet, dass man halt wenn man irgendwie so einen Flow hat, das einfach macht und auch keine großen Umbauten hat, weil das Set ja wahrscheinlich steht?
Also große szenische Umbauten oder so hatten wir natürlich nicht, weil das spielt ja größtenteils alles im Fitnessstudio. Das Fitnessstudio ist aber natürlich groß, das heißt, wir sind da sehr viel rumgerannt und jedes Mal muss das Licht irgendwie neu aufgebaut werden. Also diese Aufbauten kosten schon auch immer sehr viel Zeit von der Technik.
Und tatsächlich wünscht man sich gerade bei Comedy manchmal ein bisschen mehr Zeit, weil bis es witzig ist, dauert es manchmal.
Ja,
das ist aber so ernüchternd.
Wenn es nicht Impro ist, so. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, aber das war jetzt hier auch nicht Impro. Da ist es dann, wenn der Punkt nicht getroffen wird, so, dann ist es halt schwierig und da hat man dann irgendwie eine begrenzte Zeit, irgendwie das dann zu wiederholen. Also mehr Zeit wäre auf jeden Fall gut gewesen.
Wir haben da vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, über diese Machart, unter der ihr auch gearbeitet habt jetzt. Damals zu der auch ZDF-Neo-Serie Druck mit Joya Tomé.
Ja.
Weil es auch damals schon so war, dass es so eine Art Regie-Kollektiv gegeben hat aus unterschiedlichsten Leuten, die dann für einzelne Folgen Verantwortung übernehmen. Habt ihr eben schon angedeutet, war bei euch genauso. Also Folge 11 bis 15, das sind die 5, die von euch sind.
Ja.
Wie war das jetzt für euch, da von außen reinzukommen? So ein bisschen natürlich auch kreativ die Hände gebunden zu haben, weil ihr ja nicht wirklich was neu erfinden konntet. Andererseits ist aber auch vielleicht schon eine Vorlage gab, an der ihr entlang arbeiten konntet. Wie war das?
Also tatsächlich waren wir sehr früh in das Projekt involviert. Wir hatten so ein richtiges Regie-Casting, so weil wir natürlich, wir haben diesen Kurzfilm gemacht, den wir 2022 gedreht hatten, zusammen zum ersten Mal als beide Regie gemacht haben, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat bei Produktionsfirmen, weil wir dazu auch noch ein Serienkonzept geschrieben haben und die sehr begeistert waren von was wir rausgeholt haben aus diesem Kurzfilm mit dem Budget, was wir hatten und das auch selbst produziert hatten und noch so alles, der uns dann irgendwie so eine Tür geöffnet hat, dass Produktionsfirmen uns das überhaupt zutrauen würden, 2 Schauspielenden jetzt für eine legitime ZDF öffentlich-rechtliche Produktion Regie zu führen. hatten trotzdem dieses Casting, um uns nochmal zu beweisen, und kamen da halt mit großen Konzepten an, lauter PDFs, die wir gestaltet haben, von Szenenbild, so stellen wir uns das vor und so sollen die Charaktere aussehen und das soll das Kostüm sein und so ist sowieso der Humor und das sind so unsere Referenzen, die wir da machen.
So eine Präsentation gibt's auch in der Serie.
Ja, das stimmt. Kommen dann halt so an und glaube ich, haben da dann auch überzeugt mit dem Plan, den wir haben. Aber dann natürlich bist du für den dritten Block verantwortlich und musst das dann alles wieder fallen lassen. Kannst nur was reingehen, sagen, guck mal, so würden wir das machen. Aber natürlich macht die erste Regie, gibt den Look vor.
Genau.
Ja. Aber gab es dann, als ihr im dritten Block kam, schon was Fertiges, dass ihr Referenzen hattet?
Nee.
Also das stelle ich mir halt immer total schwierig vor, dass man halt dann nicht beim Gucken der Serie irgendwie merkt, also bei Babylon Berlin zum Beispiel, um nochmal diese andere Kurzfilmserie aufzugreifen, da finde ich, kann man nicht sagen, welcher Regisseur welchen Block gemacht hat. Und das stelle ich mir immer ganz, ganz schwierig vor, diese Überhandschrift einfach zu behalten, wenn man nichts kennt.
Also ich glaube, dass dieses amerikanische Konzept von so einem Showrunner, wenn, das wird ja immer mal wieder, das hatten wir jetzt nicht, aber das wird immer mal wieder irgendwie so auch in Deutschland angewandt von jemandem, der quasi so ein bisschen verantwortlich ist für den Look und für alle Bücher und so ein bisschen eben genau diese Überhand, die du beschrieben hast, ja so hat. Das gab es bei uns nicht. Also ich glaube, normal wäre jetzt dann gewesen, oder so normal läuft es dann so, dass die erste Regie quasi einfach Konzept und Look und alles vorgibt und reingibt und alle anderen passen sich so ein bisschen daran an. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung bei uns, weil die Zeit eben so knapp war und es halt direkt nahtlos alles aneinander anschließt und wir ja schon in Vorbereitung sind, während die noch drehen. Also wir kriegen gar nichts zu sehen oder so richtig, außer vielleicht deren Muster. Und ja, es war natürlich schwer, so, wenn man da selber sitzt und denkt, oh, wir hatten diese ganzen Ideen und so würden wir es gerne machen, aber wir müssen uns da jetzt ganz groß zurücknehmen und abwarten.
Ja. Wer ist denn die Schnittstelle, die dann hilft? Also wer kommt, wenn ihr noch nichts selber sehen konntet von den anderen KollegInnen, wer kommt und sagt, passt auf, so und so, die Figuren, die ja auch sehr klare Charakterisierungen alle haben. So, die sind so und so und die müssen auch so bleiben. Wer macht das bei so einer Produktion?
Die Produktion eigentlich, also die Producer.
Es sieht eher so aus, gerade niemand.
Eigentlich.
Nee, ich glaube,
sie hat eigentlich gesagt.
So. Ups.
Ja, also nee, das macht die Produktion und die Producer. Ich denke, häufig ist es natürlich gerade bei so kurzen Vorbereitungszeiten dann auch so ein bisschen die Situation, dass das ein Prozess ist, so ein so sich finden und so weiter. So, das macht es, glaube ich, ja, kompliziert und komplex auf jeden Fall.
Ja. Was schön war, dass wir die ersten drei RegisseurInnen auch schon kennengelernt haben in der Vorbereitung, den Daniel Vogelmann und die Lynn Bauer, und uns mit denen schon mal austauschen konnten, was sind so unsere Visionen, was sind deren Visionen, und dass dann da zumindest schon mal so jeder mal so ein bisschen was in den Raum geworfen hat und man dann war, okay, und ja, es ist auch eine coole Herausforderung, einfach was vorgesetzt zu bekommen, so sind die Charaktere, so sehen die aus, das sind die Kostüme, das sind die Besetzungen, und dann arbeitet man damit und macht so, manchmal versucht man dann auch sein eigenes Ding rauszumachen. Also wir hatten dann auch, jeder Block hatte so ein bisschen auch ein anderes Kamerakonzept. Der eine Block hat nur Handkamera gemacht, der andere hat nur weitwinklig gedreht, der andere hat nur vom Stativ gedreht. Was krass ist, manchmal fällt einem das, selbst das gar nicht mehr auf beim Gucken. Und ist so, das kann doch nicht sein, wir haben so ganz anderes gearbeitet, wir hatten ganz anderes Licht und das hier und das. Und wieso fällt einem das beim Gucken dann manchmal gar nicht mehr auf, weil es dann so schnell ist und weil man dann doch eher an den Charakteren hängt, weil es eine sehr character-driven Produktion ist und jetzt nicht cineastische Produktion ist, wo man so auf die Kamerasprache und die Bildsprache so atmosphärisch ist, sondern man dann wirklich so an den Charakteren dran ist, dass es dann doch sehr gut funktioniert, dass es so sich organisch ineinander bindet, diese verschiedenen Blöcke.
Und vielleicht auch, frage ich mich gerade, frage ich euch, und vielleicht auch, weil das Editing am Ende dann doch wieder in einer Hand ist, oder editet, jeder macht seinen eigenen Blog, weil das macht es umso erstaunlicher, was ihr gerade sagt, weil, also wir haben ja von den ersten Folgen so ein paar geguckt und sind dann rüber geswitcht zu euren, und also so krasse Unterschiede sind nun wirklich nicht zu sehen.
Ja, ich denke auch, dass viel natürlich eben genau das, was Maxi sagt, die Charaktere und dann natürlich die ganze Zeit die gleiche Location, so, das macht wahrscheinlich auch ganz schön was aus.
Ja. Weil da wäre ja die Möglichkeit gewesen noch für Kreativität für euch, ne? Im Editing, in der Kamera, im Timing vielleicht auch.
Ja, es gibt dann natürlich aber auch immer wieder die Produktionen, die und die Redaktion, die reinkommen und sagen irgendwie, ja, also wir wollen quasi die Musik, die ihr hier ausgesucht habt, das soll eher so ein bisschen so sein wie im ersten Block.
Genau, die Redaktion vor allem ist auch sehr, sehr spannend, mit Redakteuren zusammenzuarbeiten, mhm, und das mitzubekommen, wie viel Sagen die auch haben und wie viel die einem verbieten können.
Gibt's bei Netflix gar nicht, ne, sowas.
Nee, nicht so, ja, da gibt's halt so die Showrunner und ja, natürlich gibt's bei Netflix die Creative ProducerInnen, die dort verantwortlich sind, die auch so ein bisschen eine Redaktionsaufgabe haben. Aber ja, es ist total spannend. Man möchte dann, das soll super jung und super dynamisch sein und super woke sein. Und
super hip.
Und super hip. Und dann sind aber Menschen vielleicht da, die gar nicht so genau wissen, was das ist.
Oder für wen
und uns junge Menschen dann erklären, was jung und hip und dynamisch ist.
Aber bei sowas frage ich mich, wie geht ihr damit um? Also es gibt, wir haben da auch in einer Stunde Film schon oft drüber gesprochen. Also dieses, das Bild, was viele ja vom Öffentlich-Rechtlichen haben,
ja,
da sitzen dann fünf Sessel, also das ist jetzt ganz böse gesagt, fünf Sesselpupser, die halt vor 30 Jahren jung waren und dann mit so Jugendwörtern kommen, die vor 20 Jahren irgendwie fresh waren.
Ja.
Und dann sitzt ihr da als Zielgruppe, aus der Zielgruppe heraus und bekommt euer Leben erklärt.
Naja, ich glaube, also es ist so eine zweischneidige Sache. Ne? Auf der einen Seite genau das. Ich würde mir zum Beispiel aber total wünschen, weil ich glaube, Redaktionen haben trotz allem auch total ihre Daseinsberechtigung. Die wissen ja, wo finden wir das Publikum, für das wir hier was produzieren. Und wir wollen ja auch, dass die Sachen gesehen werden und an dem richtigen Publikum landen. Und also ich glaube, dass so viele äußere Entscheidungen, dafür sind die toll und super. Wir hatten häufig so ein bisschen das Problem, dass man plötzlich am Ende dann das Gefühl hat, so, oh, da sind lauter Leute so von oben, die kommen jetzt später dazu. Und hatten die ganze Zeit eine Vorstellung und eine Erwartungshaltung, die wir gar nicht so richtig kennen von Anfang an. Das heißt, irgendwie hat man plötzlich das Gefühl, so man hat hier so seinen Plan und dann sind da andere Leute, die haben auch ihren Plan und dann sind da plötzlich nochmal Leute, die haben auch ihren Plan und das wird so, kommt dann so alles am Ende so zu einem und man denkt sich so, ah krass, wir haben eigentlich die ganze Zeit alle so ein bisschen in andere Richtungen gezogen. Und dann kommt natürlich am Ende, sind irgendwie alle so ein bisschen, irgendwie das ist jetzt nicht so, wie ich dachte. Oder das ist jetzt nicht so, was ich mir unter Jung vorgestellt habe. Und das ist jetzt nicht so, was der sich unter dynamisch vorgestellt hat. Und alles wird so ein bisschen so zu so einem komischen, oh, wir müssen irgendwie Kompromisse finden, Ding. Ich glaube, viel hilfreicher wäre es zum Beispiel, wenn man sich ganz am Anfang irgendwie, wenn sich Produktionen und Kreative und Redaktionen gemeinsam hinsetzen und sagen, was wollen wir hier denn eigentlich? Und wenn dann die Diskussion darüber stattfindet, was bedeutet denn eigentlich jung und hip und dynamisch, dann wären wir vielleicht auch bereit zu sagen, was glaubt ihr denn und warum glaubt ihr, dass das jung und hip und dynamisch ist? Und dann, ich weiß nicht, also ich glaube, da könnte ein bisschen mehr Austausch vorher stattfinden und dann wäre es für uns am Ende auch manchmal einfacher, als wenn man dann plötzlich hört, was ihr macht, ist nicht jung genug und man ist so, hä?
Da sind wir fast schon im Kern der Diversitätsfrage, ne, aktuell, weil wir das neulich mit Taika Waititi besprochen haben und letzten Endes er genau das gesagt hat, dass Diversität bis hin auch zu einer, jetzt in eurem Fall, einer Altersstruktur, dass du das eigentlich nur erreichst, wenn du die Leute, die wirklich drin sind im Thema, auch von Anfang an den Tisch holst. Mhm. So, und von Anfang an mit dabei sein lässt. Habt ihr da manchmal das Gefühl, habe ich mich gefragt, dass man auch so ein bisschen versucht, in den Produktionen so sich Dinge anzueignen oder sich anzulehnen an Formate, die bereits erfolgreich sind? Fällt da manchmal sowas wie, guckt doch mal, dass das so ein bisschen ist wie, ich sag euch kurz den Hintergrund, das habt ihr eben nicht gehört, in der Besprechung der Serie habe ich gesagt, das hat mich in so ein paar Szenen so ein bisschen erinnert an die Discounter im Fitnessstudio. Mhm. Nur halt bei euch nicht mit Impro, sondern ja, halt mit geskripteten Dialogen, aber also ihr habt eben schon genickt, dass ja, das schon auch zur Sprache gebracht wird, dass man sich erfolgreiche Vorbilder dann nimmt.
Auf jeden Fall. Also
es passiert total oft, obwohl wir tatsächlich bei dieser Produktion nicht wirklich wussten, was ist das Vorbild.
Mhm.
Die wollten gerne was Eigenes, was Neues machen, was eine Sitcom, dieses klassische 25 Folgen, character-driven, so ein bisschen dieses early 2000s, 90er Sitcom.
Episodisch.
Es gibt aber keinen Couchtisch, um den alle sitzen.
Ja, das stimmt.
Das Café.
Genau, wo dann plötzlich aber am Ende sagt, das ist eine Dramedy.
Und wir waren so, oh, wir dachten, wir machen hier eine Sitcom. Aber also genau solche Kommunikationsfehler passieren, glaube ich, häufig. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch ganz schnell so ein Druck, so ein Groll, meine ich, gegen die Redaktion, was ja sehr verbreitet ist bei den Kreativen in der Fernsehwelt in Deutschland, dass alle immer die Redakteure bashen. Vielleicht auch häufig zu Recht, aber ich glaube, häufig auch tatsächlich ist das Problem eher, dass man am Anfang nicht miteinander geredet hat, was hier eigentlich der Plan ist.
Ja.
Und da können dann weder die Kreativen noch die Redakteure irgendwie so oder RedakteurInnen so viel dafür. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein strukturelles Problem.
Aber was habt ihr jetzt für euch aus dieser Regiearbeit mitgenommen? Was habt ihr gelernt? Also handwerklich und über euch selbst vielleicht.
Viel.
Auch.
Ja,
viel.
Da muss ja auch mal was Positives.
Ah, ja, voll.
Haben wir noch nichts Positives gesagt?
Nee, wir haben richtig viel gelernt. Also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir unter diesem Zeitdruck, dass wir das auch können. So, dass das geht, dass wir das schaffen. Wie wertvoll das ist, zusammenzuarbeiten, wurde uns auch nochmal gezeigt. Also
ja, auch gerade diese Perspektive Schauspieler und dann Regisseur zu sein, Welten dazwischen liegen. Also dieses ganze Zeit Entscheidungen treffen zu müssen als Regisseur und auch dieses verantwortlich zu sein, wie die Stimmung am Set ist. Also wie viel davon einem ausgeht, das ist total, war mir vorher gar nicht bewusst. Und es macht auch total Spaß, so ein Team zusammenzuhalten. Man muss ein richtiger Teamleader sein und dann irgendwie so alle miteinander und die Laune halten und den Schauspielern auch bloß nicht erzählen, dass wir voll den Zeitdruck haben und den Schauspielern auch total ein gutes Gefühl geben und so ein bisschen babysitten fast manchmal, wo man denkt so, ach Gott, ja, wir Schauspieler sind auch schon manchmal einfach so unsere Wehwehchen, die wir haben. Ja, und ach, ich brauche jetzt noch einen Take. Nee, das war jetzt noch nichts. Und du bist als Regisseur jetzt gerade, Digga, du hast jetzt 5 Takes gehabt, du hast immer noch nicht hingekriegt. Die Zeit läuft, sonst können wir die Szene gleich nicht mehr machen.
Ja.
So, du kriegst jetzt nicht noch einen Take. Dann lern den Text besser.
Das sagt man dann natürlich nicht.
Das sagt man natürlich nicht.
Das sagt man dann zueinander. Man denkt
oder zueinander und, sagt, ja.
Und ist dann so, ja, klar, ey, das war richtig toll, das war super.
Das machen wir im Schnitt.
Aber, ja, wenn du willst, klar, machen wir noch einen.
Ja.
Verändert also auch die Sicht der Schauspielenden in euch auf die
Aber
Arbeit.
Aber auch gleichzeitig auf eine liebevolle Art. Also wir haben unser Team und unseren Cast wahnsinnig ins Herz geschlossen und wollten auch, dass es denen ganz besonders gut geht. Und gleichzeitig auch aus Schauspielerperspektive, ich will auch, dass mit mir so umgegangen wird tatsächlich. Ja. Früher habe ich immer gedacht, ich ahne schon, dass wir so mit Samthandschuhen angefasst werden. Und warum ist das eigentlich so? Wir sind doch nicht blöd. Aber jetzt denke ich so aus der Perspektive von der Regieposition, ja, da ist so viel Stress, da ist so viel Druck, da ist so viel Verantwortung. Das will ich alles gar nicht wissen als Schauspielende. Ja. Weil.
Aber habt ihr seit Abschluss der Dreharbeiten selber nochmal nur, also in Anführungsstrichen nur gespielt?
Lustigerweise ja, sogar zusammen. Wir haben nämlich dann nochmal ein Geschwisterpaar gespielt in Pumpenblock 4, also in Folge 20.
Ja.
Und das war fantastisch.
Das war sowieso
aber auch bizarr Set zu sein. Ein bisschen.
Das war total. Wir sind an dieses Set irgendwie gekommen. Am Anfang erstmal direkt wieder so leichte Schweißausbrüche. So, oh Gott, wie sind wir in der Zeit? Müssen wir schon? Ja, haben wir schon? Und dann aber so dieses Gefühl zu haben, so, ah, das kann mir alles am Arsch vorbeigehen gerade. Das ist überhaupt nicht unser Job.
Warum bin ich nochmal hier?
Ja.
Richtig.
Ah, nochmal zum Catering-Tisch jetzt.
Ach so, ja.
Und ich meine, letzten Endes haben wir ja hoffentlich auch ein einigermaßenes Fluch und Segen Gleichgewicht aus all dem, was das heute bedeutet, unter solchen Bedingungen arbeiten zu müssen. In Klammern so ein bisschen der Fluch, aber auch der Segen, dass euch ja wahrscheinlich auch bewusst ist, dass ihr beide vor noch, sagen wir mal, 15 Jahren mit Sicherheit in eurer Jetzt-Situation keine ZDF-Fernsehserie hätte drehen können.
Ja. Dürfen.
Ja, 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 genau. Also nicht können, weil ihr hättet nicht gedurft.
Ja.
So, da hat sich
nicht
ja auch extrem viel getan. Da hat sich ja auch extrem viel geöffnet einfach.
Auf jeden Fall. Nur aufpassen, dass die jetzt nicht alle ausgenutzt werden. Und dass wir uns hier verkaufen und dann für ganz billig Produktion machen und dann den Marktwert total runterdrücken.
Mhm. Aber ist das eine Gefahr?
Also, ja, also was ich sagen kann, das Team hat gelitten. Das Team hat 5 Monate durchgedreht, ohne eine Pause. Und die wurden richtig durchgenudelt. Und das war schon zum Teil, wo man so war. Das ist echt, wir haben 17 Tage gemacht, das war voll okay, für 17 Tage sowas durchzuziehen. Aber für die, die hatten einfach 5 Monate kein Privatleben.
Das ist halt sehr unnachhaltig. Danach sind die dann erstmal so fertig, dass sie so lange dann wieder Urlaub brauchen, auch wirklich. Lohnt sich nicht, vorne und hinten nicht. Ja. Also für die, so. Das ist halt so.
Ja, wenn man jeden Tag 14 Stunden arbeitet,
ja,
dann ist das echt, ist ordentlich.
Das ist schon krass.
Und dafür haben die fantastische Arbeit geleistet. Das war wirklich.
Ja.
Aber ist das normal? Also ich möchte jetzt kein weiteres ZDF-Bashing machen oder Serien-Bashing, oh Gott, nee, aber also es reden ja gerade alle über also Arbeitsbedingungen, ja, an Sets, Vereinbarkeit, Familie, egal ob mit oder ohne Kinder. Wie lange hält man das aus, bis man zusammenbricht?
Ja, ich glaube nicht lange und ich glaube, es wird halt gerade normal und eben überall, weil es immer mehr Leute gibt, die es eben machen, so. Und dann irgendwann fallen wir in dieses Prinzip von friss oder stirb einfach rein, so. Und es wird immer jemanden geben, wenn ich es absage, weil ich sage, die Arbeitsbedingungen sind doof, wird es immer irgendwen geben, der sagt, ja, dann mache ich das, weil ich sonst nichts mache oder so. Und solange wir diese Situation natürlich haben, ist ja klar, also.
Ja. Dann kommen zwei junge Schauspieler um die Ecke und sagen, komm, dann machen wir jetzt mal Regie.
Ja, genau. Sorry. Ja. Nee, aber grundsätzlich kann man es Schauspielern schon auch mal empfehlen, auch auf die andere Seite der Kamera voll zu gehen. Das ist schon auch eine gute Erfahrung, einmal auch zu sehen, was da alles hinter den Kulissen passiert.
Das Next Level ist dann, sich selbst inszenieren, oder?
Ja. Also vorher waren wir da immer sehr skeptisch, ob wir das wollen. Also ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl gehabt, so langsam könnte ich es mir immer mehr vorstellen, aber auch.
Da musst du halt ein echt krasses Team haben, dem du vertraust, mit dem du schon öfter, mit dem du eingespielt bist und wo du so bist, so okay.
Ihr beide, idealerweise aber auch eben, dass dann einer von uns beiden.
Richtig, wenn wir zusammen das machen, ja.
Ihr beide hättet ja sogar die Möglichkeit, euch ranzutasten. Ne? Also der eine könnte ja den anderen inszenieren. Richtig,
genau.
Dass du nicht gemeinsam vor der Kamera, also nicht zeitgleich vor der Kamera spielst, sondern in unterschiedlichen Szenen, dann hättet ihr immer die Absicherung des jeweils anderen.
Ja,
das wäre schon cool.
Ja. Also es klingt ja grundsätzlich bei euch so, als wäre das jetzt nicht so ein einmaliges, kurzes Experiment gewesen, sondern ihr habt euch daran gearbeitet, das soll schon auch weitergehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wir arbeiten auch an eigenen Projekten, die wir schreiben und wir haben total Lust, weiter auch Auftragsarbeiten zu machen, weil es trotzdem auch, es ist halt total spannend auch und auch befruchtend, einfach andere Visionen zu bekommen, andere Ideen von anderen Menschen, fertig geschriebene Dinge und dann so zu gucken, wie kann ich mir das anziehen. So.
Vor allem.
Du musst ja als Schauspieler auch mal, du schreibst ja nie deine eigene Sache.
Ja.
Also so gut wie nie.
Was sind das für Stoffe, an denen ihr arbeitet? Dürft ihr drüber sprechen oder?
Ja,
wieso sind
ja
nicht?
Eigene.
Ja, richtig. Ja.
Eigentlich fast alles, an dem wir arbeiten, hat irgendwas mit Geschlechteridentitäten zu tun, würde ich sagen.
Sexualität, Geschlechteridentitäten.
Ja.
Und Humor, aber auch.
Alles, ja, also, genau. Alles soll immer Spaß machen. So, ja. Wir haben keine Lust, so Projekte mit so moralischem Zeigefinger zu erzählen, sondern sie sollen irgendwie entertainen und Spaß machen und Geschichten sein, die irgendwie dann aber vielleicht hoffentlich auch gleichzeitig was auslösen und zum Nachdenken anregen vielleicht.
Ja. Und am liebsten ein breites Publikum erreichen. Also wir würden gern, finden das total doof, so eine Zielgruppe, wir machen jetzt nur für 20- bis 30-Jährige oder so. Also zum Beispiel der Barbie-Film, der hat unterhalten, der war total entertaining und konnte noch was mitgeben und war ja wohl für so ziemlich alle Altersgruppen auch irgendwie schaubar. So. Mhm. Und
ja, wenn man so was zu sagen hat und in seiner eigenen Nische dabei bleibt, dann hat man halt am Ende gar nicht so viele Leute erreicht. So, das finden wir spannend. Aber und das finden wir auch im Medium Film spannend, dass man eben die Möglichkeit hat, die Dinge, über die man sprechen möchte, auszubreiten auf ein Publikum, was das eigene übersteigt.
Also, die sich gar nicht damit beschäftigen normalerweise.
Genau. So ein bisschen aus seiner Bubble rauskommt.
Dabei drücken wir euch alle Daumen, die wir zur Verfügung haben.
Dankeschön.
Annalena Schwing und Maxi Mund, Gäste bei uns in eine Stunde Film. Schön, dass ihr da wart. Ihr guckt euch bitte Pumpen an und die Frau Wollner.
Jetzt kommt
mein
Einsatz.
Frau Wollner weiß wo.
Jetzt dauert es noch
nicht. Und wann vor allen Dingen. Wo würde ich auch noch hinkriegen?
Ab Donnerstag, dem 18. Januar, also quasi ab morgen, wenn ihr heute hört, um 10 Uhr sind 5 Folgen online in der ZDF-Mediathek. Danach gibt es 20 Wochen lang jede Woche eine neue Folge, weil es sind am Ende 25 Folgen. Ab dem 3. März, das ist ein Sonntag, läuft, wenn man um 18.40 Uhr noch nichts vorhat, da lief früher die Lindenstraße, wöchentlich eine Doppelfolge, allerdings auf ZDF Neo, nicht in der ARD, da lief die Lindenstraße, die gibt's nicht mehr. Und ab Donnerstag, dem 7. März, um 0.45 Uhr, gibt es wöchentlich eine Doppelfolge im ZDF, falls ihr...
Beste Sendezeit.
Beste Sendezeit, 0:45 Uhr.
Wenn man nicht glaubt
an das Format, Wecker stellen oder lange wach bleiben.
Richtig.
Möglichkeiten genug, euch beiden bei der Arbeit zuzugucken. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart.
Danke
Vielen
für das
Dank,
Gespräch. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Und was machen wir nächste Woche?
Wir gucken mal. Es startet so wahnsinnig viel. Sind wir schon sortiert genug, um einen wirklich greifbaren Ausblick liefern zu können?
Also mein Ausblick wird sein The Holdovers.
Ja.
Holdovers, der neue Film von Alexander Payne.
Mit einem meiner absoluten aller Zeiten Schauspielstars Paul Giamatti. Liebe ihn sehr.
Darüber können wir nächste Woche reden. Ich habe gerade angefangen, eine ARD-Serie zu gucken. Es ist auch eine zweite Staffel. Über die erste haben wir schon gesprochen, vor ein paar Monaten, Jahren. 2 Minuten, das waren 2-Minuten-Folgen. Das ist nämlich genau die Dauer eines Schwangerschaftstests, nicht eines Corona-Tests. Jetzt in der zweiten Staffel sind die Kinder da oder Babys. Ich habe als junges Elternteil eben mit der ersten Folge angefangen und habe gedacht, wo ist die versteckte Kamera?
So, ich werde mir auf jeden Fall für nächste Woche noch eine Doku anschauen, die startet. Die heißt Plastic Fantastic. Eine Umweltdoku, die, was ich bisher so gesehen und gehört habe, nochmal auf einer anderen Ebene augenöffnend sein soll, was so unser aller Umgang mit Plastik und vor allen Dingen Plastikmüll angeht, interessiert mich sehr. Also wir werden das ein oder andere finden, auch für nächste Woche, für eine neue eine Stunde Film. Bis dahin dürft ihr euch gerne mit dem beschäftigen, was wir euch heute so an die Hand gegeben haben. Macht keinen Quatsch, nicht damit und auch mit allem anderen nicht. Bleibt schön gesund. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.